Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Stadtlabor im Freien Radio Kassel. Heute spreche ich, Erik Seitel, mit Conny Weckmann und Lukas Glaser über das ehemalige Polizeipräsidium hier in Kassel am Königstor. Während der Nazizeit war in diesem Gebäude eine wichtige Stelle der Gestapo untergebracht. Aber bis auf eine kleine Gedenktafel weist nichts darauf hin, welche Verbrechen damals hier begangen wurden. Lukas und Conny, ihr beide setzt euch dafür ein, dass sich das ändert. Stellt euch doch gerne mal selbst kurz vor.
Ja, ich bin Conny Weckmann. Hallo, danke für die Einladung auch. Ich habe in Kassel Architektur studiert und ja, interessiere mich generell für Gebäude, was passiert mit ihnen, wenn sie leer stehen, und habe mich im Studium bereits mit dem Polizeipräsidium beschäftigt als umstrittenes Denkmal und ja, freue mich, dass ich mit Lukas heute hier sein darf.
Ja, auch ich möchte mich für die Einladung bedanken. Mein Name ist Lukas, ich habe hier Wirtschaftsrecht studiert in Kassel vor schon ein bisschen jetzt längerer Zeit und bin dann über so ein paar Stationen nun Fraktionsgeschäftsführer hier der SPD-Fraktion in Kassel und habe mich aber über quasi das Gebäude, was dort steht, wie so sehr ein Klotz könnte man fast schon sagen, und immer wieder gefragt, so was ist denn damit mit diesem Gebäude? Und darüber bin ich dann auch an diese Initiative beziehungsweise an den Professor Oswald oder den Philipp geraten und habe dann gemeinsam mit den anderen Leuten haben wir dann diese Initiative oder diesen Verein dann auch gegründet.
Das ehemalige Polizeipräsidium ist ja jetzt kein ganz unbekanntes Gebäude. Allein wegen seiner Größe ist es ja bestimmt vielen schon mal aufgefallen. Ja. Trotzdem, könnt ihr vielleicht mal kurz beschreiben die Geschichte des Gebäudes, wann wurde es gebaut, wie wurde es seitdem genutzt und was ist heute damit?
Ja, gerne. Also 1907 wurde es eingeweiht, damals auch als Polizeipräsidium im preußischen Staat als Machtrepräsentant.
Im Kaiserreich, ja.
Danke, genau, im Kaiserreich. Und eben von 1932 bis 1938 hatte dort die Gestapo ihre Zentrale und hat hier also auch organisiert die Verfolgung und zum Beispiel die Einrichtung von Breitenau als erstes frühes KZ hier in der Region mitgeleitet. Was auch daher rührte, dass einfach die Zellen nicht mehr ausgereicht haben für die politischen Verfolgten. 38 oder 39 kam dann der Umzug in die Wilhelmshöher Allee der Gestapo. Es wurde weiterhin genutzt, dann das Polizeipräsidium im Königstor als Polizei, durchgängig bis 1999. Und 99 erfolgte dann ja der Umzug in den Neubau, nähe Hauptbahnhof, in dieses riesige Gebäude. Also auch hier kann man natürlich reden über die Art der Architektursprache, ob das eine Kontinuität ist. Auf alle Fälle gab es Kontinuitäten wohl in der Polizei selber. Auch hierzu müsste man ja nochmal forschen, und genauso mit dem Gebäude. Was wurde überhaupt verändert? Die meisten Dinge sind noch im Originalzustand seit wahrscheinlich dem Ursprung. Und bis 99, wie gesagt, gab es dort die Ausnüchterungszellen und
also die Zellen gibt es immer noch.
Die Zellen gibt es immer noch, richtig. Und wurden auch kaum verändert. Also hier müsste man auch nochmal weiter forschen. Was sind jetzt Spuren aus welcher Zeit? Was ist original? Was ist vielleicht aus der NS-Zeit? Was kam danach? Zwischendrin war ja auch das Staatstheater Kassel in der Zwischennutzung. Damals, als das Theater saniert wurde, war hier also die Verwaltung und die Büros untergebracht. Jetzt aktuell wird ja auch über die Interimsbau diskutiert für die erneute Sanierung. Und Hessen Kassel Heritage, damals noch MHK, nutzt jetzt, glaube ich, seit mehr als 20 Jahren dieses Gebäude als Lager für diverse Kunstgegenstände, ja. Heimatkunst, Tapeten etc.
Als wir durchgegangen sind, kommen wir nochmal zu, liegen auch noch Kunstgegenstände dort,
genau.
Die dort archiviert sind.
Genau, aber es ist also auch im Leerzug begriffen.
Ja.
Genau, und das war so einer der Auslöser, warum es zur Initiative kam.
Zum Gebäude selbst nochmal, es ist ja ein riesiges Gebäude. Was genau war damals in der NS-Zeit alles drin? Also es gab einen Zellentrakt ja auch. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, dieses Gebäude von innen?
Es ist ein klassisches Bürogebäude tatsächlich eigentlich, ne? Also auch es ist vom Schnitt her, ja, es gibt den Zellentrakt. Ja, also wenn man selber aber in das Gebäude reingeht, ist ein großer Eingang. Das ist auch, muss man sagen, wenn man davon sprechen kann, das Beeindruckendste, ja, ist ein großes Treppenhaus, aber es ist ein klassisches Bürogebäude, sehr eng geschnittene Räume, manche nur etwas größer, aber die meisten eben klassisches Bürogebäude mit einzelnen Zimmern, Und dann gibt es diesen Zellentrakt, der ist, geht über mehrere Stockwerke, bis runter in den Keller, glaube ich sogar. Die sind dann als teilweise eben auch als Gefängnisse für die Leute, die dort gefoltert oder auch festgehalten worden sind oder dann überstellt worden sind an andere Orte. Und dann eben aber danach auch, waren es eben, wie gesagt, Conny so sagte, Ausnüchterungszellen. Hm. Besonders ist noch, es ist noch die Wohnung vom Polizei. Ich glaube, Präsidenten genau. ist noch da drin. Also die ist,
war da drin,
im Original. Aber man sieht dann, dort ist es dann alles ein bisschen schöner. Also der hatte noch mal eine eigene, hat also dort auch, ob er da wirklich dann die ganze Zeit gewohnt hat, auch das müsste man noch mal erforschen. Hat aber tatsächlich einen eigenen, großzügig geschnittenen Bereich in dem Polizeipräsidium selber. Und dann gibt es noch einen großen Innenhof. Und genau.
Genau, also bei dem Bild normales Bürogebäude macht sich ja dem einen oder anderen Glaspalast im Auge. Da müssen wir nochmal vielleicht einhaken tatsächlich. Also vom Eingang Königstor ist der repräsentative Eingang, der halt auch diese Macht ausstrahlt. Ne? Also man wird schon klein, wenn man da reingeht. Ja. Und ich bin mir nicht genau sicher, ab wann das Einwohnermeldeamt drin war, aber zur Zeit der NS-Herrschaft war es dort drin. Und auch noch danach, also dann nach 45 war auch ein Teil des Amtsgerichts mit dort drin. Also das heißt, wenn man einen Verein gegründet hat, ist man ins Polizeipräsidium gegangen, im Königstor, und es war an sich der polizeiliche Verwaltungsapparat. Das heißt also auch, ist anzunehmen, dass dadurch ein sehr schneller Zugriff auf sehr viele Daten erfolgen konnte. Und von der Seitenstraße, von der Weigelstraße, war der Eingang für den Polizeipräsidenten. Er hat also in der Belle Etage im ersten Stock seine Wohnung gehabt. Und das Witzige ist, die Gedenktafel, die angebracht ist, dass es diese Gestapo-Zentrale einmal war, die sollte ja an den Haupteingang des Königstors sein, ist jetzt aber am Nebeneingang beim Polizeipräsidenten angebracht. Und auch das ist halt ein Punkt, der kritisiert wird. Also es gab da ja 4 Jahre lang Streit, bis allein diese Tafel angebracht wurde, weil die Polizei befürchtet hat, oder der Polizeipräsident, dass die jetzige Polizei mit der Gestapo gleichgesetzt werden würde. Also so eine Befürchtung, glaube ich, würde man heute nicht mehr äußern, sondern sich anders damit auseinandersetzen.
Was steht auf der Gedenktafel drauf?
Es steht drauf, eine Sekunde, also zur Mahnung an den Terror 1933 bis 1945. In diesem Gebäude befand sich von 33 bis 38 der Sitz der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Kassel. Die geheime Staatspolizei war eine der Machtsäulen des nationalsozialistischen Staates. Die Kasseler Gestapo verhaftete, verhörte, misshandelte Tausende von Gegnern, Andersdenkende und ausländische Zwangsarbeitern und brachte viele von ihnen in Zuchthäuser und Konzentrationslager. Im März 1945 ermordeten ihre Kommandos in Kassel und Guxhagen mehr als 120 Gefangene, statt Kassel 92. Da wurde das also eingerichtet. In den 80ern hat sich ja die Gedenkkultur verändert, durch die vorangehenden Kämpfe auch der 68er-Generation. Und dann hat es aber, wie gesagt, über 4 Jahre gedauert, bis dann tatsächlich diese Tafel, die ja keinerlei Schuldzuweisung ist, sondern eine reine Faktendarstellung, sehr lange Zeit verhindert.
Waren das im Wesentlichen die Verbrechen, die damals auch begangen wurden, oder gab's, also was wisst ihr darüber, über die Verbrechen, die aus diesem Gebäude und in diesem Gebäude auch passiert sind? Was ist darüber bekannt, was wisst ihr?
Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein, was man jetzt sagt, weil also das ist noch Forschungsgegenstand. Das ist auch der Grund, ja, warum wir uns jetzt dort hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt diesen Verein, diese Initiative, weil Ziel des Ganzen war immer auch, also der Hauptziele war immer auch zu sagen, dass man eben überhaupt erstmal erforschen will, was ist denn dort in dieser Zeit genau passiert. Also insofern muss man da jetzt vorsichtig sein, was man sagt, weil das ist eben noch im Bereich, das muss noch geforscht werden.
Ja. Okay. Dann zu eurem Verein, zu eurer Initiative. Eure Initiative wurde jetzt, oder gibt es schon seit ein paar Jahren, ihr könnt gerne mal berichten, wie ist es dazu gekommen, seit wann gibt es die Initiative, jetzt gibt es auch einen Verein seit Januar, offiziell quasi. Wie kam es dazu, was war der ausschlaggebende Grund, da jetzt ranzugehen, und wer unterstützt das alles?
Ich glaube, da musst du eher anfangen, weil du warst noch länger dabei.
Ja, genau. Ja, also 2021 habe ich in meinem Studium noch ein Seminar bei Philipp Oswald belegt zum Thema umstrittene Denkmale. Und unter anderem war dort das Polizeipräsidium dabei. Und das war dann studentisch organisiert noch ein Symposium. Und hierzu war dann auch eingeladen eine Vertreterin des Denkmalamtes der Stadt Kassel, ebenso des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, also sprich die LBIH, die auch aktuell noch Eigentümerin ist. Und von der Gedenkstätte Breitenau war auch Dr. Ann-Kathrin Düben da. Und wir waren uns eigentlich alle einig, dass man etwas machen müsste mit diesem Polizeipräsidium. 99 wurde ja schon verworfen, die Sanierung wäre zu teuer und damals wäre noch deutlich weniger zu machen gewesen und was das Argument für den Neubau war. Und jetzt ist es halt auch mit dem Denkmalschutz zum einen und der weiteren vergangenen Zeit muss man natürlich genauso viel machen, gestiegene Baukosten. Und das macht es einfach schwierig. Und es ist leider so, wenn ein Gebäude leer steht und kein Bedarf angemeldet wird, zum Beispiel durch ein Landesamt oder es könnten sogar auch städtische Ämter sich dann in zweiter Reihe dafür bewerben, um es aus einem Verkauf herauszubekommen, weil ansonsten dürfen leider Immobilien nichts kosten und müssten höchstbietend verkauft werden. Und das war auch mit ein Grund, nachdem ja auch in der HNA berichtet wurde, dass leer gezogen wird durch den Bau des Tapetenmuseums, haben wir uns auch wieder näher befasst. Wir wollten ein Seminar dazu machen. Ich habe ein Seminar zu Leerstandsspaziergängen in Kassel gemacht. Und ja, es wollte leider uns niemand reinlassen, weil uns ging es auch darum zu gucken, was macht es denn schwierig, eigentlich Gebäude weiter zu nutzen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, bisher konnten wir universitär eigentlich immer rein, was ist hier los? Und dann müssen wir mal was machen, bevor jetzt der Verkauf kommt. Und so hat Philipp Oswald und ich einen Brief aufgesetzt an die Frau Angela Dorn, damals Kulturministerin. Und es haben insgesamt rund 40 Personen, Initiativen, Betroffenen, Vertreter, Verbände unterzeichnet für die Einrichtung einer Gedenkstätte an diesem Ort und möglichst für den Erhalt dieses Gebäudes im öffentlichen Eigentum und vor allem eine Öffnung für die Öffentlichkeit und nicht, dass man ausgesperrt wird, sondern dass dieser Ort zugänglich gemacht werden müsste. Die Reaktion daraus war leider relativ verhalten. Also Frau Dorn meinte, ja, es ist eine schöne Idee, frei übersetzt, einen Gedenkort einzurichten, aber nur solange es eben der künftigen Nutzung, also Verwertung, nicht im Wege steht. Und so haben sich einige Menschen, die damit unterzeichnet haben, getroffen, nachdem es einfach eine große Resonanz gab. Und ich glaube, ab jetzt könntest du noch mal erzählen, dass ich glaube, die erste Treffen war in der Forschungsstation am Lutherplatz.
Ja, genau. Also das war jetzt vor so ziemlich genau einem Jahr, würde ich sagen. Ja. Da gab es dann das erste Treffen bei der Forschungsstation Traces am Lutherplatz, genau. Und das war eine recht bunt gemischte Veranstaltung mit, ich würde mal sagen, 15 Personen. Und da haben wir uns dann überlegt, okay, wie gehen wir jetzt weiter? Also dort war, also von Verein war übrigens zu dem Zeitpunkt noch keine Rede, sondern da war eher, wie kriegen wir jetzt vielleicht überhaupt nochmal, also da hatte die Frau Dorn, glaube ich, auch noch nicht mal geantwortet, wenn ich das
ja,
hatte.
Genau.
Genau, also das war also alles noch ein bisschen war vieles in der Schwebe, da war auch die Dame von der Gedenkstätte Breitenau da, der Name ist mir jetzt leider gerade.
Ann-Kathrin Düben.
Danke. Und wir haben also irgendwie geguckt, wie kriegen wir dort was auf die Beine gestellt. Und dann zog es ein bisschen, irgendwann kam dann auch diese eben erwähnte Antwort. Und dann war aber relativ schnell klar, okay, um auch repräsentierbar zu sein oder präsent überhaupt zu sein, braucht man, glaube ich, dann einen Verein gründen. Und dann war auch die Frage, wie und wo schließt man den Verein an? Das ist ja dann auch finanziell und so weiter. Das ist alles so ein bisschen, hat sich dann aber, glaube ich, ganz gut geklärt. Und dann haben wir also den Verein gegründet und das hat dann auch am Anfang ganz gut Zulauf gleich schon bekommen. Mhm. Und genau, also das, insofern war dort also eine ganz bunte Gemischung aus Personen dann auch ist dort zugekommen und ja.
Erzähl dir mal, wer ist denn alles jetzt, wer unterstützt euren Verein, wer ist Mitglied geworden im Verein? Der Vorstand ist ja auch, sind ja auch Persönlichkeiten mit drin aus der Stadt.
Genau, also unser Vorstandsvorsitz ist der Professor Philipp Oswald, der das quasi somit angestoßen.
Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu ihm, was
das
macht
muss
er?
Conny machen.
Also grundsätzlich, er unterrichtet Architektur, Theorie und Entwerfen an der Uni Kassel. Also auf der Fachgebietswebsite Architektur, Theorie und Entwerfen findet man unter Aktuelles auch zum Beispiel den Brief an Angela Dorn und wer alles mit unterzeichnet hat.
Ah, ja.
Und dort gibt es auch immer wieder Veranstaltungshinweise, die auch mit der Initiative zusammenhängen, als auch zu anderen Punkten. Also ein Themenschwerpunkt von ihm ist generell antifaschistisch aus der Sicht Architektur und Kontinuitäten zu arbeiten, hat sich zum Beispiel beim Stadtschloss in Berlin mit der Forschung beschäftigt zu den rechtsradikalen Spendern. Und das heißt, er setzt sich da sehr, sehr stark ein. Mhm. Ansonsten haben wir Professor Ulrich Schneider mit als Historiker im Vorstand und Jan Sauerwelt und dich und mich.
Genau. Und ansonsten gibt es noch so ein paar, die so weit darüber hinausgehen, die sich da auch sehr, sehr engagieren. Also zum Beispiel bei den Omas von gegen rechts hatten wir immer wieder Leute dabei.
Einen Opa gegen rechts Opa hatten wir auch mal dabei.
Auch dabei, ja.
Unterschiedliche Studierende.
Aber es sieht schon, also es interessieren sich viele Leute für dieses Gebäude und auch damit, was man da machen kann.
Wen man nicht vergessen darf, auch mit einem Ursprung, war die Frau Dr. Bettina Dodenhöft aus dem Ortsbeirat Mitte. Sie ist dort ja stellvertretende Ortsvorsteherin. Und wir hatten beim Kaffee irgendwann mal gescherzt, ja, dann machen wir halt eine Initiative. Und ja,
genau.
Dann ein Jahr später war es soweit, dass wir wirklich was initiativ gemacht haben.
Genau. Und dann war relativ schnell klar, okay, dann nahm das auch Fahrt auf und dann war, als wir diesen Verein auch gegründet hatten, war dann auch klar, dass wir dort Veranstaltungen irgendwie perspektivisch machen wollen, um das auch in den Fokus zu rücken. Was wir aber als erstes, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon sind, aber zum ersten, was wir gemacht haben, waren uns andere Initiativen einzuladen, um uns mal zu überlegen, wie machen die das denn eigentlich?
Sprechen wir gleich nochmal drüber. Kann man denn mitmachen bei euch oder besucht ihr?
Klar.
Ja.
Unterstützende?
Sehr gerne sogar.
Ja, also wir suchen Menschen, die unterschiedlich unterstützen möchten. Also auf der Homepage, die noch im Aufbau sich befindet, also da dauert leider noch ein bisschen, aber gedenkort-königstor.de.
Ja, genau. Aber wenn man es googelt, findet man es.
Ja.
Da ist man, ansonsten kann man auch immer uns auch schreiben.
Vorstand@gedenkort-königstor.de.
Genau.
Genau, da geht es an uns und man kann sich auch anmelden für ein Newsletter, Info zu den Terminen und was ist los im Verein. Mhm. Wir treffen uns circa alle 4 Wochen Mittwoch ab 17:30, 18 Uhr. Da wird man also auch informiert. Und wir suchen unterschiedliche Menschen. Wir suchen Menschen, klar, die sagen, ich möchte gerne aktiv Initiativarbeit, Vereinsarbeit machen. Ich möchte unterstützen in einer der AGs. Also das ist auch ein Punkt.
Ich möchte gestalterisch arbeiten.
Ja.
Also das ist wirklich, ich möchte historisch arbeiten.
Mhm.
Also
ja.
Das ist wirklich ganz, ganz breit gefächert. Und was für uns noch schön und wichtig wäre, wären eben Leute, die aus Zeitzeugenberichten machen könnten. Muss man leider sagen, sind viele von denen nicht mehr am Leben. Aber was wir auch erlebt haben, die in der zweiten oder dritten Generation danach waren, Leute, die aus dem Leben ihrer Verwandten berichtet haben. Und das wäre für uns natürlich ganz wichtig, dass man das mal zusammentragen kann und darstellen kann. Was haben die Leute dort erlebt? Was ist ihnen wirklich auch passiert, damit diese Geschichte, die dort passiert ist, auch wirklich erfahrbar wird für die Leute und damit sie auch wieder nicht in Vergessenheit gerät. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also wichtig ist auch Zeitzeugenberichte jetzt nicht nur aus der NS-Zeit, sondern auch danach. Marianne Horn und Grove, Richterin AD, ist auch in der Initiative sehr aktiv und hat also einen Gewerkschaftsbezug auch hier. Das heißt, sie kennt auch das Polizeipräsidium als Richterin von innen und hat dort ihren Dienst getan. Und ebenso unser Bürgermeister Sven Schöller war ja dort auch als Strafverteidiger noch aktiv. Das heißt, auch diese Punkte sind interessant. Wie ging es denn danach weiter? Oder Verwandte, die bei der Polizei gearbeitet haben, wie war der Umgang danach? Und ansonsten natürlich gerne Familiengeschichten. Und wenn man irgendwie auch Aktenideen hat, weil die Aktenlage ist ein bisschen undurchsichtig, also im Breitenau selber, In dem KZ sind die Akten noch da. Und die anderen, die Geschichts-AG, sucht gerade jetzt in Marburg, glaube ich, in den Archiven noch, ob es nicht doch etwas gibt. Weil die letzte Gestapo-Stelle in der Wilhelmshöher Allee ist ausgebombt worden.
Genau, also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Wir haben also in dem Verein dann so Unter-AGs, Arbeitsgruppen gegründet, die sich mit jeweiligen Themengebieten, und es gibt dann eben eine, die sich mit der Historie beschäftigt, und die sind da derzeit, sind da dran, da, die Akten zusammenzutragen. Genau.
Ja, und man kann sich gerne auch mit Biografien an uns wenden. Wir würden uns sehr, sehr freuen, weil wir wissen einfach sehr wenig.
Ja. Das heißt, ganz viele von den Akten, die wichtig wären, um das nachzuvollziehen, wurden zerstört.
Wahrscheinlich zerstört. Das ist die Frage. Da stehen wir tatsächlich wirklich am Anfang der Forschung, und deshalb ist es auch so wichtig, dass dass das passiert.
Und Forschung, also ihr forscht auch, das merke ich jetzt richtig, zu den verschiedenen Themen. Was sind die verschiedenen AGs, die Themen, die ihr gerade da im Blickfeld habt?
Also es gibt einmal diese historische, ich glaube, zu der, die du noch machst, kannst du ja noch dann gleich was sagen. Also es gibt einmal diese historische, ich weiß gar nicht, vielleicht vergesse ich sogar noch einen. Es gibt einmal diese historische, die diese Sachen erforscht. Es gibt die, die Conny macht. Es gibt eine, die sich mit so Kommunikationssachen nach außen auch so beschäftigt und auch mit so gestalterischen Themen. Und es gibt gleich noch eine vierte.
Da ist Philipp dabei, genau. Und dann gibt es das Thema Planung und Nutzung oder Konzeptentwicklung, in dem Sinne Veranstaltungen. Also wir wollen auch noch weiterhin in der Stadtöffentlichkeit Veranstaltungen machen. Ja, und gut, was vielleicht als AG wirkt, ist halt, dass ich die Lehre mit einbeziehe momentan.
Und diesen Workshop, den ihr da gemacht
habt. Richtig.
Also Nutzungskonzepte, da habt
genau,
ihr
dann... Genau, richtig. Also auch da, Veit Wolfer ist sehr aktiv, den man ja vielleicht von der WH22 auch kennt, von vielen für viele. Und mit Hilfe von vielen Menschen, die dann auch bei diesem Workshop waren, haben wir so eine erste Richtung, wie ein Nutzungskonzept sein könnte, mit dem wir dann gerne nochmals auf das Land zugehen wollen und dafür werben wollen, was man aus diesem Ort machen könnte.
Mhm. Ich glaube, man kann sagen, ihr seid unzufrieden damit, wie es aktuell läuft. Wie läuft es denn in anderen Städten in Deutschland? Bei ähnlichen Gebäuden, ähnlichen bei einem ähnlichen Erbe, das man in den noch hat, und wie geht man damit um in anderen Städten? Gibt es da Initiativen vielleicht auch? Was sind da eure vielleicht Vorbilder?
Max?
Ja, also das musst du auf jeden Fall dann ergänzen. Da muss man sagen, da gibt es Licht und Schatten. Wir hatten am vergangenen Februar, am 15.02. hatten wir eine Veranstaltung bei der VHS, die sehr gut besucht war. Und wo wir uns die Initiativen, ich hatte das eben ja schon mal kurz erwähnt, hatten wir uns Initiativen eingeladen aus Städten aus Stuttgart und aus Hamburg in dem Fall, die über ihre Erfahrungen berichtet haben, solche Gedenkstätten zu errichten oder zu bespielen, und diese Initiativen, wie das gelaufen sind. Und das ist mal gut und mal schlecht gelaufen, teilweise wirklich auch schlimm, ja, also da sind dann diese Gedenkstätten ganz an die Seite gedrängt worden, und es ist dann nur noch so ein Konsumtempel dort. Das Schicksal blühte auch manchmal anderen, die konnten das aber glücklicherweise verhindern, und es zeigt aber auch die unterschiedlichen Nutzungen.
Ja. Zum Beispiel, ist sowas passiert?
Also wir schmücken es, glaube ich, mal ganz kurz aus. Ja. Also ein Beispiel, ich glaube, wir hatten tatsächlich drei Vertreter von drei sehr gegensätzlichen Konzepten da. Also es gibt auch noch in anderen Städten wie jetzt in Köln das LD-Haus etc. Gedenkstätten. Wir hatten speziell eingeladen die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V. Stuttgart mit Elke Barnabak, und die hat uns erzählt, dass eben das Hotel Silber, es war ein Hotel, dann war es Gestapo-Zentrale und danach wurde es, glaube ich, nochmal weiter genutzt. Ich weiß nicht mehr genau wofür, aber es stand dann leer und es sollte abgerissen werden für ein Einkaufszentrum. Ja. Mhm. Und da hat sich reger Widerstand in der Stadt geregt. Und zwar, sie haben, glaube ich, eine Visualisierung gemacht, wie man das Einkaufszentrum auch errichten könnte, unter Erhalt dieses Hotel Silber, haben Postkarten gedruckt, haben die verteilt, haben ein Unterstützerinnenband einmal drumherum gezogen, also eine Menschenkette mit Unterstützerband, und haben Rundgänge gemacht, haben Projektionen auf das Gebäude gemacht und sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und sich eingesetzt, so dass dann tatsächlich auch die Entscheidung war, okay, das wird jetzt ein öffentlich finanzierter Lern-, also Bildungsort und Gedenkort, und das ist er bis heute. Das heißt, er ist so in dieser klassischen musealen Bereich einer Gedenkkultur anzusiedeln. Also jetzt wenig innovativ in dem Sinne, aber was wirklich erfolgreich war, ist ihn zu retten. Mhm. Und nicht abzureißen, weil das ist natürlich mit sehr vielen dieser belasteten Gebäude passiert. Der zweite eingeladene Gast, Cornelia Kehrt vom Lern- und Gedenk-, Förderkreis Gedenk- und Lernort Stadthaus Hamburg. Auch hier eine Initiative, also das Stadthaus in Hamburg war Polizeistelle, Gefängnis, Gestapo-Zentrale, hat also diese komplette Überwachung und auch neuen Gamme geplant in Hamburg, was ja ein sehr bevölkerungsstarker Bereich auch dort war. Und unter anderem das Polizeibataillon 101 wurde ja in Hamburg zusammengestellt. Das mag jetzt wenigen was sagen. Beim ZDF läuft gerade eine tolle Doku, ganz normale Männer, wo auch die Geschichte dieses Polizeibataillons erzählt wird. Im Endeffekt war es so, dass halt während der Besetzung der polnischen Gebiete Reservepolizisten dorthin geschickt wurden, mit der Auskunft, sie sollen einfach die Sicherheit wahren, und haben dort also einen großen Teil des Holocausts durch direkte Erschießungen vorgenommen. Also das ist eine Geschichte der Polizei, die sicherlich noch mehr aufgearbeitet werden müsste. Und da wissen wir aber nicht, wie es in Kassel war. Wir wissen nur, es gab auch hier Polizeibataillone, aber mehr wissen wir noch nicht. Da sind wir gerade am Zusammentragen. Aber generell, also ist das der zentrale Ort, der wurde privatisiert. Und jetzt gibt es dort ein Hotel, das Hotel Tortue, also auf Französisch die Schildkröte. Und eigentlich ist es dann nicht weit zum Hotel Tortue, wie Conny meinte, also der Qual. Und ursprünglich war im Konzept und im städtebaulichen Vertrag verankert, dass in dem gesamten Gebäude 750 Quadratmeter Ausstellungsfläche für diese Initiative, den Gedenkort, da sind. Und der Investor sollte eben auch das unterhalten, also auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter etc. bezahlen. Das ist immer weiter runtergeschrumpft. Erst war dann nur noch die Sprache von 500 Quadratmeter, am Ende waren es 250 Quadratmeter. Und die Initiative hat also auch nicht den großen Raum mit den 500 Quadratmetern bekommen. Da ist jetzt ein hochpreisiges Möbelgeschäft drin. Also eine Couch geht bei 20.000 Euro los. Aber man hätte dort gut Veranstaltungen machen können. Sondern es ist jetzt eher so, naja, so diesen Katzentischbereich hat die Initiative bekommen. Mhm. Und vor allem musste auch das noch Gewinn abwerfen. Das heißt, es wurde eine Buchhandlung hineingesetzt. Mhm. Und die Buchhandlung war dann verantwortlich für den Gedenkort mit 50 Quadratmetern. Ende vom Lied war, dass die Buchhandlung dann pleite gegangen war. Und dann gab es auf einmal den Gedenkort nicht mehr. Und das war also ein langer Kampf und dann auch die Zusage, dass zumindest dieser Bereich, diese Buchhandlung, weiterhin Gedenkort sein muss, und der Seufzergang, also wo die Gefangenen langgeführt wurden zu und von den Misshandlungen, dass das weiterhin Gedenkort bleibt. Allerdings müssen sie dafür auch noch die Betriebskosten zahlen. Also sprich, der Investor gibt den Raum, aber weder Personal noch weitere Unterstützung, und es ist an sich ein Disneyland geworden, mit einer Vorspiegelung des schönen französischen Lebens kombiniert mit Hamburger Flair. Mhm. Also das heißt einmal der Part Privatisierung. Mhm. Und als dritten Part ein sehr lebhaftes und lebendiges Beispiel.
Das war ein schönes Beispiel, ja.
Ja, die ehemalige Victoria-Kaserne in Hamburg-Altona wurde von der Fuchs-Genossenschaft, das ist auch ein Zusammenschluss von zwei Initiativen, die einfach Räume brauchten, aus dem Kontext Stadt für alle, haben sich zusammengeschlossen, eine Genossenschaft gegründet mit jetzt, ich glaube, über 350 Genossinnen aus unterschiedlichen Kreativbereichen, Bildungsbereichen. Eine Kantine ist dabei.
Friseur,
genau, der Friseur ist auch ein guter Austauschort. 34 Betten sind dort in einem schönen Hostel im Doc Europe, was gegründet wurde von Sozialarbeiterinnen. Es wird Austausch gemacht mit Jugend in Frankfurt.
Das wurde eben auch alles durch Geflüchtete auch.
Genau.
Geflüchtete, alles dann saniert und renoviert. Mhm. Die haben also dann auch ihre Ausbildung dort gemacht, sind also dann auch direkt, also da hat auch gleichzeitig dann Integration wirklich stattgefunden, während das alles noch aufgearbeitet worden ist und also renoviert worden ist.
Genau, also 20 Kilometer Backsteinfassaden, Fugen wurden einzeln ausgekratzt, also ist auch noch etwas komplizierter zu sanieren als jetzt unsere Fassade hier. Sage ich mal so lapidar dahin, ohne es genauer zu kennen. Und es gibt auch einen Club unten, es gibt einen queeren Selbstverteidigungssportraum. Also es ist wirklich lebendig und es ist eine grüne Zentrale. Und das Schöne ist, um zum Beispiel zu dem Club zu kommen über den Hof, wo schöne große alte Bäume drin stehen, also wirklich eine ruhige Oase inmitten von Hamburg, ist am Bauzaun, ich glaube, 20 A3-Plakate laminiert, die nebenher die Geschichte dieses Ortes erzählen. Also das heißt, man hat hier niedrigschwelligen Zugang zu dem, was dort geschehen ist. Ein Treppenhaus ist auch als Kunstwerk gestaltet, was erinnert an diese Geschichte. Es würden regelmäßig antifaschistische Veranstaltungen dort gemacht für Vielfalt. Es wird toten Menschen, also Menschen gedacht, die aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft oder anderen Gründen getötet wurden an der Fassade etc. Also es ist einfach ein Diskussionspunkt. Und in die Kantine, die sehr, sehr lecker sein soll, ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, kommt also auch vom gegenüberliegenden Amt regelmäßig Besuch her. Das heißt also wirklich vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Anzugträger können sich dort alle treffen und es ist für alle auch irgendwo was dabei. Und durch den Genossenschaftsanteil haben sie es geschafft, dass sie mitten in Altona 9 Euro zahlen für den Quadratmeter Gewerbefläche. Das heißt, Kreativleben ist dort möglich, ohne rausgeschmissen zu werden, im eigenen Eigentum, in der Selbstverwaltung, mit tollen Aktionen, dass man sich auch untereinander verknüpft. Es ist also nicht nur ein reines Büro, sondern zum Beispiel dann gibt's einen Tag, an dem ein mobiles Barteam durch die Flure fährt und Gin Tonics verteilt, sodass man sich austauschen kann. Also es wird sehr viel auf ein Miteinander und Austausch Wert gelegt. Also das heißt, drei unterschiedliche Dinge haben wir kennengelernt. Das klassisch museale, staatlich organisierte Konzept, dann die Privatisierung, wo man gucken muss, wo man bleibt, ob man überhaupt öffentlich Zugänglichkeit bekommt. Und der dritte Part ist an sich in Selbstverwaltung, Eigenregie, über eine Genossenschaft vom Eigentum. Man kann natürlich auch andere Punkte überlegen, wie man eine Immobilie langfristig aus einer Privatisierung raushalten kann. Aber es ist eine Möglichkeit. Und alle drei Initiativen zeigen, oder auch Initiativen, die wir sonst gefunden haben mit Gedenkorten, Initiativen sind aus der Mitte der Gesellschaft, von Bürgern, ist das Einzige, was zu einem Gedenk-, Lern- oder Bildungsort führt. Ansonsten wird die Notwendigkeit nicht gesehen.
Genau, also ich glaube auch, dass es ein bürgerschaftliches Engagement braucht vor Ort und Leute, die da eben darauf aufmerksam machen, auf diese ganzen Thematiken. Nichtsdestotrotz, also ich habe auf der einen Seite von dem Abend mitgenommen, das hat mir irgendwie Mut gemacht, weil ich gesehen habe, okay, es funktioniert ja offensichtlich. Also es ist möglich, solche Gebäude auch semi-kommerziell, aber gemeinschaftlich nutzbar zu machen. Habe auf der anderen Seite aber auch gemerkt, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Ne? Ja. Also das gehört zur Wahrheit da sicherlich auch dazu. Und gerade weil man eben auch immer wieder mit Sachen rechnen muss, mit denen rechnet man am Anfang noch gar nicht. Und das sind immer wieder, manchmal muss man ein bisschen Glück haben, manchmal ist auch der Zufall, kommt dann einem vielleicht auch gelegen. Nichtsdestotrotz war das an dem Abend, glaube ich, für mich so der Startschuss auch so wirklich dieser dieser Initiative, dieser dieses Vereins, weil wir das erste Mal gemerkt haben, ach okay, da passiert was. So, da sind Leute da, die sich dafür engagieren und die wirklich auch Lust haben, mitzumachen. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, wirklich auch nochmal enormen Auftrieb gegeben für uns. Und ja.
Genau, also ich persönlich selber kannte ja die Fuchsgenossenschaft schon seit einem Jahr. Aber als eben Frank John berichtet hat, hat man auch wirklich gesehen, es gibt noch eine weitere Variante, wie man es gestalten kann. Ja. Ne? Man kann sowas ja auch in Zwischenstufen denken. Es muss, also was wir ja auch von der Initiative gesagt haben, man muss nicht das Ganze haben, es wäre schön, aber man kann auch etappenweise ausbauen, beispielsweise Zug um Zug.
Ja.
Und da hat man wirklich gesehen, diese Möglichkeiten und diese Potenziale, die in diesen Orten stecken. Oft werden ja diese belasteten Orte als unantastbar wahrgenommen. Und auch da muss man den schmalen Grat achten. Wenn ich zu viel Respekt habe, also das Gegenteil von Glorifizierung, wie heißt das denn? Also wenn ich einen Ort dadurch erst interessant mache und dann vielleicht auch einen Reiz bekomme mit einem Gruselfaktor, der vielleicht zu einer Verehrung führt, ist sicherlich der verkehrte Weg, sondern eher diese Orte wieder in das jetzige Leben einbeziehen, sich bewusst sein, was dort war, da mit dieser Geschichte arbeiten und etwas Positives rausholen.
Ich muss da sagen, was das betrifft, ja. Ich bin aber noch deutlich, bitte sagen, ich bin da sehr pragmatisch, weil ich einfach sage, es kann nicht sein, dass wir mitten in der Stadt so ein Gebäude haben, was leer steht. Es gibt viele Orte auch in Kassel, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage, wie lange da nichts passiert ist. Stichwort Salzmann, ja. Mhm. Das ist hier mitten in der Stadt ein Gebäude und es gibt unheimliche Knappheit an nutzbarem kommunalen Raum und dass man dann einfach nichts dort tut, unabhängig mal davon, dass diese Geschichte dort erforscht werden muss, tut einem einfach weh, ja, dass daran dann vorbeizugehen und das immer wieder leer zu stehen, schon seit 25 Jahren.
Ja, ganz leer ist es also ja gut, nicht, aber
ja, das stimmt natürlich.
Ja,
stimmt,
aber du hast ja natürlich vollkommen recht. Ja. Also ich wünsche mir auch eine aktivere Bodenpolitik mit dem, was wir hier haben. Und also der größte GAU wäre, wenn wir hier ein zweites Salzmann produzieren mit einer Privatisierung.
Ja. Was wünscht ihr euch denn, was sind denn eure persönlichen Vorstellungen? Vielleicht, Conny, erstmal du, was ist dein Gebäude?
Ja, wenn ich das jetzt sage, dann gelte ich wieder als Idealist, ne? Nein, also ich weiß auch, es ist ein sehr, sehr langer Weg. Die Exkursion mit den Studierenden in Hamburg hat mir auch nochmal gezeigt, wie viele Räume wir eigentlich bräuchten und wie viele Geschichten nicht erzählt werden. Ich habe ein sehr diverses Studierendenpublikum dieses Semester und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich dadurch sehr viel aus einer anderen Perspektive sehe. Die Omas gegen rechts sagen, sie wünschen sich ein Haus der Demokratie. Vielleicht würde ich sogar sagen, ein Haus der Vielfalt. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn dieser Ort langfristig aus Spekulationssicht nicht mehr verfügbar sein kann. Wie man das gestaltet, muss man im Nachgang machen. Aber ich denke, die Stadt Kassel braucht Räume. Wir brauchen ein Kreativzentrum. Wir brauchen Studierendenwohnungen, wir brauchen einen konsumfreien Ort, wir brauchen Orte für Menschen, die wohnungslos sind, für Geflüchtete, junge Familien etc. Also es gibt viele Menschen, die eine Anlaufstelle brauchen, auch wo sie, also marginalisierte Gruppen, wo sie Hilfe bekommen können und sei es in welcher Form auch immer. Das ist also dieser eine Part. Ich sehe sehr viel Potenzial in dem Bereich, der dort Verwaltung war. Also als wir da drin waren, ich bin durchgegangen und mir sind diverse Szenarien in den Kopf gekommen. Ich möchte sie jetzt eigentlich gar nicht so ausführen, weil ich wünsche mir, dass Menschen sagen, ich möchte gerne das und das langfristig mich dafür einsetzen, dass die selber da drin etwas sehen. Den Zellentrakt allerdings sehe ich als reinen Lern- und Bildungsort. Ich denke, das Verkehrteste könnte sein, dass wir die Zellen auch noch mit einem Marktwert belegen. Also es gab auch mal irgendjemand, meinte, ach, kann man ja ein Tonstudio da reinmachen, wo ich sage, nein, das geht halt einfach nicht. Also es gibt einfach Orte, die muss man jetzt nicht museal leer halten, aber man kann dort Dinge machen, die für Bildung sind. Also zum Beispiel sei es die Geschichte des Ortes zeigen auf einer Seite, im Kontext vom NS-Staat, die Rolle des Polizeipräsidiums hier als in der Gauhauptstadt, dann zum Beispiel die nordhessische Gesamtheit mit der Einrichtung von Breitenau, welche Rolle, welches Netzwerk da eigentlich da dran hängt als Verknüpfungspunkt, wie ein NS-Dokumentationszentrum, was wir auch nicht in Kassel haben. Und als wichtigen dritten Baustein, was uns immer ein Anliegen war, war auch die Zeit von Rassismus und faschistischen Gedankengut nach 45 und die Kontinuitäten, die sich auswirken, zum Beispiel in NSU in Kassel als Dreh- und Angelpunkt. Und auch hier gibt es Initiativen wie den 6. April und andere, die sich einsetzen, dass wir auch hier eine Vernetzung schaffen können.
6. April-Initiative, ganz kurz.
Genau, das geht zum Beispiel um den Mord des NSU-Trios an Halid Yozgat. Und auch hier ist es uns sehr, sehr wichtig. Wir haben sie nicht vergessen. Wir sind nur noch dabei, uns zu organisieren. Wir möchten unbedingt gerne mit diesen Initiativen sprechen, ebenso mit betroffenen Verbänden von rechter Gewalt, dass sie sich hier mit dran beteiligen wollen mit uns, dass wir gemeinsam dieses Gebäude mit Leben füllen können oder einer Vision davon und dann versuchen, auf welchem Wege es finanzierbar ist.
Ich versuche mal zusammenzufassen, ganz kurz. Also es soll ein Ort sein, der auch für den Menschen zur Verfügung wieder steht. Du hast Studierendenwohnungen angesprochen, du hast Räume für Obdachlose angesprochen, konsumfreie Räume angesprochen, aber eben auch ein Lern- und Gedenkort, deine Worte
genau, anders. Genau, und zum Beispiel auch Veranstaltungen und Kreativwirtschaft.
Also was unterscheidet ein Lern- und Gedenkort von einem Museum, wie jetzt in Stuttgart das dann gemacht wurde, in dem Gebäude.
Also es ist interaktiver. Ich sehe es deutlich interaktiver als, also das können natürlich Museen heutzutage auch alles sein. Ja, also das hängt natürlich ganz klar vom Konzept auch ab. Für mich war klar, es muss auf der einen Seite diese Forschung, es muss etwas passieren, dass das erforscht wird. Und dieser Lern- und Gedenkort muss aber dann schon interaktiv sein. Es gab eine bei uns, die hatte den Vorschlag gemacht, wollt ihr nicht einfach, dass die Polizisten dort in diesem Thema gebildet werden, also dass die aus ganz Deutschland dann hierher kommen, Kassel liegt ja zentral, und dann kommen sozusagen Polizisten als Bildungsort, lernen dort etwas zu rechter Gewalt, rechtem Terror und auch zu der Geschichte der Polizei und der NS-Zeit. Mhm. Also für mich persönlich, weil danach auch die Frage gestellt worden war, für mich war auf der einen Seite neben dieser Erforschung, war für mich subkulturelle Räume, die mir persönlich in dieser Stadt ein wenig zu kurz gekommen sind, gerade im Hinblick darauf, dass viele Dinge auch zugemacht haben in der letzten Zeit hier in Kassel. Und gerade im Hinblick darauf war für mich klar, okay, es braucht eigentlich mehr diese Räume. Ich bin auch jemand, ich habe kein Problem, auch so Veranstaltungssachen dort zu machen. Es gibt ja durchaus unten auch im Schlachthof immer wieder mal so auch Partys, ja, so. Da bin ich nicht so streng. Es muss aber für mich schon ein abgegrenzter Bereich sein, wo sagen kann, okay, das ist jetzt tatsächlich das ist jetzt hier kein Feierort, sondern aber für mich ist eine Mischung des Ganzen kein Widerspruch. So. Da gibt es aber bei uns, das gehört zur Wahrheit dazu, durchaus auch Leute, die sehen das anders. Das muss man aber ausdiskutieren. Das sollte ein offener, transparenter, gesellschaftlicher Prozess sein mit der Stadt Kassel, mit den Leuten, die dort wohnen, die dort etwas machen wollen. Das muss man einfach miteinander besprechen und dann kann man Konzepte entwickeln.
Eure Initiative, euer Verein ist hat kein vorgegebenes Ziel, keine vorgegebene Vision, sondern die wird darin entwickelt. Ihr möchtet die gemeinsam.
Wir befinden uns da drin. Also sagen wir mal so, das Ziel ist, ganz hoch gestochen zu sagen, dieses Ding darf nicht privatisiert werden, inklusive dem Parkplatz dahinter, weil der das Potenzial hat, auch das Polizeipräsidium in seiner Entwicklung mitzufinanzieren.
Das wäre natürlich das Nonplusultra.
Über einen Neubau auf dem Parkplatz.
Das wäre natürlich richtig. Nonplusultra. Wir sind aber natürlich hier auch realistisch. Das heißt also, wenn es Konzepte gibt, die unter anderem auch privat das beinhalten, wenn es aber ein überzeugendes Konzept ist, würde man sich dem, glaube ich, auch nicht unbedingt erschließen. Aber hier haben Conny und ich vielleicht auch.
Also grundsätzlich haben wir ja auch reingeschrieben in unserem ersten Bausteinkonzept, also dass es durchaus denkbar ist, sofern tatsächlich, bevor verkauft wird, ist unser Wunsch, dass es einen offenen Wettbewerb gibt, einen Konzeptwettbewerb und der auch wirklich verpflichtend für den Kauf ist. Und da sollen jetzt innerhalb dieser Jury idealerweise Vertreter von betroffenen Verbänden, Menschen aus der Stadtgesellschaft auch mitbeteiligt sein, und zwar gleichwertig. Und das wäre wirklich etwas sehr Initiatives und vor allem sehr öffentliche Beteiligungsverfahren, was man einfach auch mal ausprobieren kann, um solche Dinge wie zum Beispiel im Stadthaus Hamburg zu verhindern.
Ja.
Und wir haben auch gehört, unsere Stadtklimarätin, Frau Federke, wünscht sich ja auch mehr Beteiligung und neue Beteiligungsformate.
Ja.
Also ob das ja zustatten kommt, das wissen wir noch nicht. Ja. Aber das ist jetzt der große Wunsch. Ich lasse mir meinen Idealismus nicht.
Genau, also ich würde jetzt den sowohl auf der Stadt als auch auf der Landesebene derzeit, muss man sagen, nicht den Willen absprechen, dass da keine Bereitschaft ist, sich das anzuhören.
Ja.
Stichwort dieser Rundgang, den wir ja auch gemacht haben, gemeinsam mit dem Kulturstaatsminister, mit dem Kulturminister und dem Oberbürgermeister. Mhm. Das zeigt ja auch das Interesse an diesem Gebäude.
Genau. Also klar, wir wollen auf alle Fälle auch mit der Stadt noch weiter sprechen, welche Möglichkeiten es dort gibt. Und wir sind da auch im Gespräch. Und ich muss auch sagen, wir sind da sehr dankbar, dass es mit offenen Ohren aufgenommen wird. Und man kann es mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Das weinende Auge ist halt leider, dass die Zeit momentan es erfordert.
Ja. Es ist also ein Thema, was nicht abgeschlossen ist.
Ja.
Nee. Ja.
Würdet ihr sagen, die Zeit für das oder um das Gebäude, um, ich sage jetzt mal, in eure Richtung, die ihr haben wollt, zu bewegen, drängt da die Zeit? Droht der ein Verkauf in naher Zukunft und dann ein Objekt, was dann quasi kommerziell genutzt wird und so weiter. Also wie
ehrlicherweise ist das das ist schwer abzusehen derzeit. Man muss sich natürlich immer im Hinterkopf behalten, für uns ist das natürlich jetzt das absolute Priorität. Aber es gibt natürlich in Wiesbaden, wo das ja derzeit noch liegt, gibt es natürlich derzeit auch ganz andere Probleme. Ja, also dann, das insofern muss man sich immer überlegen, okay, also insofern, was heißt, drängt die Zeit? Man kann jetzt ein bisschen pokern und sagen, naja, die Mühlen mahlen halt ein bisschen langsam bei sowas. Das hat jetzt vielleicht nicht die oberste Priorität, weil wenn da seit 25 Jahren nichts passiert ist, mehr oder weniger, passiert jetzt vielleicht im nächsten Jahr auch nichts. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Es kann jemand morgen auf der Matte stehen und sagen, das ist genau das, was ich will, und ich nehme euch das ab. Das, insofern muss man ein bisschen da schon ein Auge drauf haben und und ein bisschen schauen da vielleicht, was dort passiert. Unser Einfluss letzten Endes aber ist natürlich begrenzt, wenn überhaupt so, ja. Man kann nur das immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen und bei den Leuten adressieren, zu sagen, bitte schaut doch, dass ihr da behutsam vorgeht, sag ich mal. Letzten Endes verhindern können wir es im Zweifelsfall nicht.
Nee.
Das gehört zur Wahrheit dazu.
Aber ihr werdet gehört von der Stadt. Ihr habt mit Sven Schöller, mit dem Oberbürgermeister unserer Stadt gesprochen.
Ja.
Was wird er sich denn zu dem Thema geäußert? Ich habe gesagt, er hat auch selber eine Vergangenheit, er hat dort gearbeitet in dem Gebäude. Wie hat er sich geäußert und was sind eure Forderungen an den OB? Was kann er machen? Was soll er? Was muss die Stadt machen? Was sagt ihr?
Du warst bei ihm.
Ich war bei ihm, ja, genau. Also grundsätzlich, also man merkt, dieses Gebäude, die Geschichte, liegt ihm am Herzen. Und er hat uns Unterstützung zugesagt bei den Dingen, die wir gerne bewegen wollen, die halt im Rahmen seiner Möglichkeiten denkbar sind. Und eins davon war zum Beispiel, uns wurde ja von dem jetzigen Nutzer lange Zeit leider die Begehung verunmöglicht. Und hier hat er gemeint, er möchte sich da für uns einsetzen, dass wir gemeinsam reinkommen, dass wir einen ersten Zustandsbericht auch mal bekommen. Weil wenn jetzt überall Schimmel an der Decke wäre, dann hätten wir auch gesagt, ja gut, können wir nicht machen. Also das ist halt der Vorteil, dadurch, dass es Lager war. Und auch der Hausmeister meinte, es ist wirklich ein guter Zustand.
Nö,
und
es ist also,
gut, wir sind schnell durchgerannt, muss man sagen. Auch da danke an Sven Schöller und auch an Timon Gremmels, die sich da beide gemeinsam eingesetzt haben und verständigt haben.
Also letztens war es, also der Timon ist, hat ja den Hut auf da, der, also Herr Gremmels hat ja da den Hut auf und ist insofern, die haben das aber beide, glaube ich, ganz gut zusammen abgesprochen und dann recht kurzfristig, muss man sagen. Ja. Nächste Woche ist es, kommt vorbei, so nach dem Motto.
Ja, so in 3 Tagen.
Genau, ja.
Ja. Aber es war wirklich, also von dem her, wir erleben diese Zusammenarbeit als sehr zuverlässig, dass das, was wir absprechen, dass wir das auch.
Und insofern die Forderung an ihn auch, also sind immer die, die wir jetzt hier auch schon geäußert haben, ne? Also dass man schaut, wie kann man das Gebäude noch für die kommunale oder für die gemeinschaftliche Nutzung erhalten. Und da sind sie aber, also die sagen natürlich beide, so richtig können wir noch nichts sagen, aber sie sind zumindest nicht, ja, machen wir auf gar keinen Fall. So, oder sind da, wenn es, also man muss es andersrum formulieren. Ich glaube, wenn es möglich wäre, würden sie es tun. Oder genau. So, und wenn sich eine Möglichkeit bietet, das zu tun, dann glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass man das umsetzen kann.
Genau. Wie genau? Das steht in den Sternen, genau. Das liegt auch ein bisschen daran, es wurde uns auch gesagt, also wenn, muss es eine konkrete Interesseninitiative geben und ja, das versuchen wir aufzubauen. In Kassel fehlen Räume, die langfristig für Menschen zur Verfügung stehen, aus dem kulturellen Bereich, aus dem kreativen Bereich, aus dem Bildungsbereich. Es ist halt immer die Frage, wie sind diese Räume aufgestellt? Wer entscheidet, wer da drin sein kann? Ne? Und vielleicht ergibt sich auch irgendeine Mischform mit Land, mit Stadt, mit Genossen, mit Erbbaurecht, was auch immer. Aber wir wollen es zumindest versuchen, einen Ort zu schaffen, der langfristig den Menschen dieser Stadt gehört, der sie zusammenbringt, der für Verständnis füreinander wirbt, der Geschichten erzählen lässt. Also auch hier zu dem Thema Lern- und Bildungsort. Das ist das, was dort passiert, also was Menschen auch mitbringen wollen. Also uns geht es auch ganz stark darum, Menschen mit Migrationshintergrund oder auch jetzt in der ersten Generation, sie haben selber viele Geschichten zu erzählen und wir möchten diesen Raum geben. Es ist unsere Realität und es ist auch Realität, dass diese Menschen weiterhin hier auch Repressionen erleben. Und ich möchte keine Gesellschaft, die sich spalten lässt. Und ich möchte nicht, so etwas wieder kommt. Nein. Also, und deshalb ist es so wichtig, dass wir genau diese Stimmen hören, dass wir hinhören und hinschauen.
Ja.
Und sensibel sind und nicht sagen, mich trifft es ja eh nicht, ich habe sowas nicht erfahren.
Die Morde an Walter Lübcke und an Halit Yozgat waren sicherlich die zwei Ausschläge dieser ganzen Problematik, kann man das vielleicht so sagen, oder das ist zumindest ja
die zwei größten Symptome,
ja. Zu den NSU-Morden, zu der ganzen zu dem Thema, soll es womöglich eine Gedenkstätte geben in Deutschland? Das hat die Bundesregierung verlautbaren lassen oder da wurde berichtet drüber. Auch Kassel ist ja da im Gespräch jetzt so ein bisschen. Inwiefern seht ihr da eine Verknüpfung? Also wir hatten es eben schon mal kurz, ich wollte das Thema nochmal aufgreifen. Mhm. Verknüpfung zwischen der damaligen Zeit, 33 bis 45, der Gestapo hier in Kassel und dem, was in der jüngeren Vergangenheit jetzt in der Bundesrepublik passiert ist.
Naja, also erstmal zu dieser Gedenkstätte, das war, als ich das gelesen hatte, das war, glaube ich, zuerst war ein Bericht in der Zeit, in der Süddeutschen Zeitung, bin dann für jemanden in meinem Bekanntenkreis darauf hingewiesen worden und dann hatte ich schon dem Vorstand auch geschrieben, so die Idee, naja, vielleicht wäre ja das Polizeipräsidium durchaus etwas, wo man sich dann auch in Anführungszeichen darauf bewerben kann. Ich hatte dann tatsächlich sogar auch dem Innenministerium geschrieben, man kann ja da so auf die Kontaktseite gehen und hatte auch Antwort erhalten. Und
dem
dann,
Bundesministerium?
Also genau, beim Bundesinnenministerium geschrieben und einfach, also über diese Kontaktseite, kann also jeder ja machen. Und hatte ich auch Antwort erhalten, der dann gesagt, also A, hatte sie sich, glaube ich, darüber gefreut, dass wir da irgendwie Aufmerksamkeit da hatten, hatte aber auch gleich gesagt, es ist insofern man kann keine Bewerbungen in dem Sinne dorthin senden, sondern dort wird es ein Gremium geben, das das entscheidet. Und wer diese Debatte jetzt dann ein bisschen verfolgt hat, wird auch gesehen haben, dass dann kurz danach, oder hat auch die Stadt selber, also in Form des Oberbürgermeisters ja gesagt, also sollte das möglich sein, das hier in Kassel einzurichten, ist man dafür auf jeden Fall auch offen. Zur Wahrheit gehört dazu, dass es natürlich auch andere Städte in Deutschland, die leider, muss man ja sagen, genauso schlimm betroffen, oder wie man das quantifizieren, ist das schwierig, aber die eben genauso schlimm betroffen sind. Und da muss man eben schauen, ob das vielleicht auch klappen kann. Für das Polizeipräsidium wäre das natürlich toll, in Anführungszeichen. Wichtig ist, dass man das immer in ganz enger, Conny hatte das eben auch schon gesagt, immer in ganz enger Abstimmung natürlich mit den Betroffenen, mit den Verbänden und mit den Organisationen macht, weil man hier niemandem natürlich auf die Füße treten will, beziehungsweise da eben ganz behutsam vorgehen sollte.
Genau.
Und genau, also insofern, ich glaube, was diese Geschichte betrifft, ja, ich glaube auch, dass das Polizeipräsidium sich da insofern anbietet, weil es eben einen roten Faden quasi gewährleisten kann von der NS-Zeit bis eben auch heute, um darzustellen, dass Rechtsextremismus noch lange nicht aus der Gesellschaft verschwunden ist. Im Gegenteil, es ist, wird ja, wie man das jetzt beobachtet, leider eher wieder schlimmer. Und insofern muss man, kann man solche Orte dann eben auch nutzen, um das wieder ins Gedächtnis zu rufen und gleichzeitig zu sagen, es passiert eben nach wie vor auch noch. Ja.
Also man muss tatsächlich ja auch mal sehen, dass dieses Polizeipräsidium viele Epochen umspannt. Du hast jetzt NS-Zeit und neuer Rechtsradikalismus genannt, aber wir fangen ja schon mal eigentlich an im Kolonialismus, der ja auch maßgeblich für vieles Folgende mit ausschlaggebend war. Ne? Ganz grundsätzlich mit dem zentralen Gedenkort für die NSU. Ich würde mir wünschen, also oft ist es ja so, man hat immer diesen einen bösen Ort oder diesen einen Ort, wo man an das Böse in Anführungsstrichen erinnert. Schülergruppen fahren in KZs, machen dort einen Exkursionstag oder man fährt irgendwo anders hin in ein Museum und schaut sich etwas an. Aber das Phänomen NSU zeigt ja eigentlich genau das, wie es ist. Es ist in allen Teilen Deutschlands, in allen Teilen der Welt, kann man auch sagen. Und es ist in jedem, also in ich glaube, in jeder Stadt vorhanden. Ne? Also dieses Netzwerk umspannt ja komplett Deutschland. Und deshalb fände ich es auch interessant zu sagen, man hätte ein dezentrales Erinnerungskonzept lokal an den Orten, wo einzelne Knotenpunkte oder Morde geschehen sind, also Knotenpunkte dieses Netzwerkes sind. Jetzt war in der Kunsthochschule die Ausstellung Offener Prozess, die das auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat. Und das wäre halt auch ein Punkt, zum Beispiel in diesem Polizeipräsidium mal angenommen, wir hätten hier wirklich ein NS-Dokumentationszentrum und für Vielfalt, dass man hier genauso solche Wanderausstellungen zeigen kann und aber einen dauerstationären Punkt hat für das, was hier im Umkreis geschieht. Eine Anlaufstelle, weil in Kassel selber ist das Wegschauen sehr einfach. Also ich bin nicht in Kassel aufgewachsen. Ich habe mich immer nur gewundert, dass hier so viele Spuren nicht richtig sichtbar sind. Also wir haben auch einen Spaziergang mit den Studierenden gemacht an den Gedenktafeln. Und bei manchen Gedenktafeln kann man sich auch fragen, wie sind die denn platziert? Also, ne, und ist es das noch, was jetzt in die heutige Zeit das transportiert? Es ist ja auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Gedenkort in Hamburg habe ich einen sehr schönen Spiegel bekommen mit, das sind schlimme Dinge, die geschehen sind, die sind lange her, aber jetzt passieren schlimme Dinge. Sehr vereinfacht gesagt. Und genau das ist es. Es ist eigentlich, dass dieser Ort die Frage beleuchten muss, was ist Faschismus, was ist Rassismus, was sind diese Systeme, Diktaturen, welche Parallelen gibt es heute, wie funktioniert die Kommunikation dazu, Propaganda, wie kann es eigentlich sein, dass jeder so mit der Zeit widerstandslos zum Täter wird, welche Parallelen gibt es vielleicht in meinem soziokulturellen Umfeld, und wie kann das ein Ansatz sein, heutige Konflikte abzumildern?
Wir kommen zum Ende der Sendung. Ich danke euch beiden, Conny Weckmann, Lukas Glaser, für das anregende Gespräch. Sehr interessant, sehr spannend. Eure Arbeit auch. Danke für die Einblicke. Und
danke für die Einladung. Danke. Wir freuen uns über Menschen, die den Weg zu uns finden.
Ja, das wäre klasse.
Genau.
Und danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer.
Tschüss.
Tschüss.